Okay, 16 Uhr.
Ich begrüße den Christian Schubert hier zu einem Vortrag, der sich ja nahezu nahtlos anschließt an den Vorgehen. Also es geht weiter um Proxmox und CEF. Und vorstellen kann er sich selbst.
Genau.
Ich wünsche Ihnen einen sehr spannenden Vortrag.
Hallo miteinander, wie gesagt, ich bin Christian. Und es geht hier um eine Cloud, eine Cloud-Installation. Schauen wir mal, was da rauskommt. Machen wir noch einen Präsenter, der funktioniert. Jo. So viel zu mir. Ich bin am Oberstufenzentrum an einem OSZIMT aktiv und dort als Fachbereichsleiter beauftragt für den Bereich technische Kommunikation, Metalltechnik und CAD. Aber mein liebstes Fach, was ich dort gerne unterrichte, ist eben halt, das nennt sich so schön Projekt Linux-Zertifizierung. Wir versuchen dort eben die angehenden Administratoren und Programmierer dem Linux-System nahezubringen, beziehungsweise die Zertifizierung nahezubringen. Ja, das ist unser Hauptgebäude. Was wir hier ausbilden ist, wie gesagt, das sind hier oben diese zwei IT-Berufe. Wir sind in der Stadt die größte IT-Schule. Und na klar, die ganzen Azubis müssen alle zu uns kommen, wir haben keine Alternative. Was wird noch ausgebildet? Im Medizinbereich hatten wir dort auch noch einige duale Berufe. Technische Zeichner und Goldschmiede sind sogar auch bei uns. Ein paar vollschulische Berufe mit einem niederschwelligen Einstieg oder mit einem höherwertigen Abgang hier, dass wir sogar noch eine Fachhochschule mitnehmen, bis hin, dass wir allgemeine Hochschul- und Fachhochschul Zugangsberechtigung oder zumindest die Möglichkeit dafür bei uns erarbeiten lassen, sowie dass wir auch die größte Cisco-Akademie der Republik sind und zum Glück, und da bin ich sehr stolz drauf, sind wir LPIC Approved Academic Partner. Ja, OSZINT steht leider nicht für Open Source Zentrum, sondern immer noch für Oberstufenzentrum und ich hoffe, dass wir da doch noch dran arbeiten können und ein Open-Source-Zentrum daraus machen können. Ein paar Zahlen. Wir haben im Haus so knapp immer so zwischen 2.600, 2.800 Azubis bzw. Schüler und gleichzeitig davon sind so in etwa 1.500, 1.600 Schüler im Haus. Noch ein paar Zahlen. Wir haben so rund 30 PC-Labore, die sind so ausgestattet mit 20 bis 30 Nodes, sodass wir im ganzen Haus auf, also mit allem, was noch drumherum ist, auf über 1000, 1100 Nodes kommen. Das Ganze versuchen wir mit unserer eigenen Technik in 3-Server-Raum abzufackeln, oder nicht abzufackeln, sondern zu betreiben. Und das Ganze betreibt das Kollegium selbst. Also das machen wir selbst für uns, auch die externen Maschinen, was Webhosting angeht, was die MXer angeht, LDAP-Anbindungen, die LAN-Plattform angeht und die ganzen File-Server, die wir da brauchen. Aber gut, los geht's zu dieser Schulcloud. Was ist da diese Motivation gewesen dafür? Ja, alles, was da steht. Was nützt mir der schönste Admin, wenn er von der Virtualisierung keine Ahnung hat? Na gut, Ahnung kann er ja haben. Die IHK ist in der Prüfung mittlerweile so weit, dass wir sagen, ja, wir wollen ein paar Strukturen sehen, wir wollen Systematiken sehen. Und wie heißt denn der Begriff und jener Begriff? Aber wir merken immer schnell in der Ausbildung, wenn wir mit der Virtualisierung kommen, dass es eine Abstraktionsebene im Kopf plötzlich gibt, die neu ist oder anders ist, als wenn ich nur ein reines Blech von der Nase habe. Da kann ich so ein Stück Kabel verfolgen. Ja, steckt das drin oder nein? Ist hier ein Pin verbogen? Ja oder nein? Das kann ich alles wunderbar abprüfen. Dieses Haptische ist da ganz schön. Aber Virtualisierung sehe ich nicht, verstehe ich nicht. Na gut. Das versuchen wir hier eben in die Ausbildung direkt mit reinzubekommen. Ziel ist, leider sind wir noch nicht so weit, dass die Damen und Herren Administratoren selber ihr Virtualisierer betreiben. Die kriegen ja, das Environment, die Infrastruktur und sagen, hier, ihr betreut die VMs, die zu deployen sind, ihr macht das Templating, ihr macht die Benutzerverwaltung, die Rechteverwaltung, die Zuordnung des Ganzen, macht ihr bitte schön selbst und wir halten uns da einfach raus. So weit sind wir leider noch nicht, aber daran arbeiten wir. Der zweite Punkt ist hier DVI als Virtual Desktop Infrastructure gemeint. Dieses Haus hier wurde 2002 umgebaut von einer Metallschule zu einer IT-Schule und seitdem haben wir noch Infrastruktur im Haus. Und bei 1000 Notes kann man sich vorstellen, hier und da ist noch einer aus dem Jahr 2002 oder vielleicht 2004. Und ja, wenn man diese 1000 Notes... So gut, okay. Wenn man diese 1000 Notes, so 10% pro Jahr erneuert, sind wir schon langsam am Rand unseres Budgets, was uns jährlich zur Verfügung steht, allein für die Prüfungsgeschichten. Also, und dann haben wir immer noch 10 Jahre alte Rechner im Haus. Auch wenn ich 10% pro Jahr austausche, habe ich immer kontinuierlich 10 Jahre alte Rechner im Haus. Also so einfach ist das alles nicht. Und der Gedanke spielt eben mit, dass ich auf alte Hardware neueste Software durch Virtualisierung realisieren kann. Und ja, das nächste ist, dass unterschiedliche OSs und unterschiedliche Systeme und Einstellungen von Systemen sofort deployed werden können bzw. sofort genutzt werden können, sodass die einzelnen Nodes, die in den Laboren stecken, nicht mit Spezialsoftware ausgerüstet sein müssen. Über VMs kann ich das leichter und schneller zur Verfügung stellen. Und noch eine Idee ist eben, spezielles Storage für mehrere Hypervisor zur Verfügung zu stellen. Aber ehrlich gesagt, der Hauptgrund, den habe ich damit gar nicht hingeschrieben. Vor 3-4 Jahren in etwa hatten wir in einem Shelf eine rote Lampe, die uns anleuchtete und sagte, hey, diese Festplatte ist tot. Nachgefragt, was ist denn da drin, was dreht denn da? Ein RAID 5. Oh, wunderbar. Wir haben ja einen tollen Servicevertrag, rufen wir da mal an und sagen, hey, schickt uns mal eine Festplatte. Ja, sagt, kein Problem, schicken wir euch und zack, zack, zack. Ja, zack, zack, machte nix. Nach 4 Tagen kam einer auf die kluge Idee, mal zu fragen, wo ist denn die Festplatte? Nach noch einem Tag wurde sie dann endlich gefunden. Und dann sagt er, jetzt aber schnell die Platte austauschen. Und dann guckten wir so auf diese Shelf und dachten, welche von diesen 2 roten Lampen sollen wir jetzt eigentlich bedienen? Wie gesagt, RAID 5. Na gut, die nächste Frage, die hieß dann, was machen wir nun? Naja klar, das nicht vorhandene Backup einspielen, der Job war auch schnell erledigt. Und damit war irgendwie die Sache ein großes Ärgernis. Weil da waren eine Menge Schülerarbeiten drin, die noch nicht bewertet waren, aber so fast fertig. Und es ist immer so ein unglücklicher Zustand. Daraufhin dachten einige Kollegen, es muss auch irgendwie anders gehen. Einer von denen war nun mal halt auch ich. Ich kam auf die Idee, Ceph, das soll doch was ganz Tolles sein. Hörte dazu auch beim Linux-Tag, als er noch in Berlin stattfand, einen schönen Vortrag. Und dachte, so, in den Ferien krempeln wir mal die Ärmel hoch und machen mal eben schnell, das sind so tolle Begriffe, die nicht zusammenpassen, jedenfalls nicht in der IT. Bauen wir ein Ceph-System und noch viel besser, wir waren so groß und wahnsinnig, dass wir auch gleich einen OpenStack aufbauen wollten. Das haben wir erstmal gelöscht und haben nur mal ein Ceph aufgebaut und damit eine Menge Spaß und Freude erlebt. Ich gehe mal auf die Struktur jetzt doch mal ein, auf die Cloud-Struktur. Ich nehme mal den klassischen Ansatz des Software-Defined Data Centers, hier mit Software-Defined Computing, Storage, Networking und ehrlich gesagt, für mich hören diese drei Teilungen bei den drei Elementen nicht auf. Was da nämlich wirklich fehlt, hey, wer managt das eigentlich? Was für ein Doing ist da drin? Da gehören für mich noch ein paar Verwaltungskrempelsachen dazu, ganz einfach auch sowas wie Monitoring und ganz besonders die Human Resource Elemente hier, also wer macht das? Wer hat das Know-how? Wer hat auch die Zeit dafür zu machen, das zu machen? Wie gesagt, wir sind alle Lehrer und wir machen diesen Job nebenbei, on top. Und, wir kriegen eine Ermäßigung dafür. Ja, wir kriegen es. Darf ich nicht verschweigen. Ganze 2 Stunden. Und 24 haben wir zu leisten. 2 Stunden. Okay? Und jeder, der von euch selbst so ein System betreibt, hey, ihr seid Profis, sie vertreiben das fulltime. Vielleicht in dieser Größenordnung, was wir da fahren, bräuchten wir 2 oder 3 davon. Aber gut, wir machen das nebenbei. Wer den Vortrag eben gehört hat, der hat ja schon mal was von Proxmox jetzt gesehen. Für all die, die das noch nicht gesehen haben, aber ich zeige mal nur hier einen kleinen Auszug aus einem aktuellen Cluster, den wir fahren für die Ausbildung. Hier oben sind 3 Nodes eingebaut, momentan zusammengeschaltet zum Cluster. Virtualisiert wird hier mit KVM und mit LXC. Hier oben sind Container, zwei Container sind da drin. Hier unten sind KVM-Maschinen dargestellt. Und ja, mal von oben nach unten durchgehen. Das gesamte Cluster lebt. Alle Nodes sind ab. Wunderbar, freuen sich alle. Hier sieht man so in etwa, sind grob 640, 650 VMs in dem Cluster drin. Davon leben zwei bzw. sind aktiv. Ein LXC-Container, der ist ab und einer, der schläft. Die Auslastung hier von dem Cluster, sind momentan 72 Core drin, knapp ein halbes Terabyte Hauptspeicher und momentan sind hier 65 Terabyte Storage dran. Wobei, hier muss ich sagen, hier ist leider auch wieder sehr viel RAID 5 Storage drin, wo wir eigentlich von weg wollten. Dazu gleich mehr. Hier unten ist noch zu sehen etwas speziellere Informationen zu den einzelnen Nodes im Cluster, wie sie leben. Und hier, ich habe es jetzt leider ein bisschen ausblenden müssen, unten noch Zustandslogs, die kontinuierlich kommen. So viel zu dem ganzen Cluster, zu dem Virtualisierungscluster. Jetzt gucken wir uns mal eine VM an.
Geht das?
Gut. Hier oben ist auch der Zustand dieser VM, ist sie up, ist sie running, wie viel Performance hat sie gerade, wie gesagt, wie viel Speicher wird verbraucht, wie viel CPU wird verbraucht. Was ganz nett ist daneben, ist so ein Infofenster, da schreiben wir mal ganz gerne die Passwörter für die Benutzer rein, damit sie wissen, wie sie sich einloggen können. Und das andere ist hier so Zustand, wie viel Hauptspeicher wird wirklich verbrannt, wie hoch ist der Durchsatz, was passiert auf den Festplatten, ja, das ist doch soweit ganz nett. Und leider sieht man das nicht so richtig, in dem Vortrag eben konnte man eine Konsole sehen von dieser VM, das kann man über diesen Knopf hier oben und hier drüben gibt es auch nochmal so einen Konsolenknopf erreichen, diesen Zustand, und der macht nichts anderes, als wie bei einer physischen Maschine mir diesen Bildschirm zu zeigen. Schöner Vorteil ist, ich kann an meine VM ran, indem ich mich hier einlogge, in diese Virtualisierungsumgebung und dann die VM starten und auf diese Konsole gehen und zack, ich sehe genau das gleiche Bild, auch die Bootmeldung und alles, was ich hier auf einem normalen Bildschirm sehen würde. Der Hauptnachteil ist an dieser ganzen Sache, das hat man ja auch wieder diese Woche erlebt, wenn 60 Clients sich in ein System einloggen, geht der Proxy, der dafür sorgt, dass die Videodaten verteilt werden, derart böse in die Knie, dass das System nicht mehr zu genießen ist. Das ist da eine Thematik von Max Workers, hier noch eine Besonderheit, die man einstellen muss, um überhaupt wieder halbwegs mit dem System arbeiten zu können. Also Sie können noch so viel Performance an CPU, RAM-Leistung, Netzwerk, alles pipapo da reinstecken, läuft nicht. Die Anzahl der maximalen, ich glaube, Threads oder ähnliches, ist es, was hier das System in die Knie zwingt und ungenießbar macht. Also Sie können damit nicht mehr arbeiten. Aber bekanntes Sachverhalt, ähnliches gibt es wohl auch bei den Datenbanken, ändern, glücklich sein, fertig, weiter geht's. Und jo, weiter geht's. Wir schauen uns, das ist sehr klein, mal, kann man es halbwegs sehen, wenigstens von hier vorne? Wie sieht es in der Mitte aus? Wird schon schwierig. Okay, das Ganze geht als PDF, okay, gar nicht. Das Ganze geht als PDF auf jeden Fall mit raus, sodass Sie es dann nochmal nachsehen können. Was ich hier darstellen möchte ist, hier oben ist man hat hier die Möglichkeit, irgendwie den REM skalierbar einzustellen, dass nicht vollständig der gesamte RAM gleich gebraucht wird für diese VM. Es wird ein, wenn es nicht gut zu sehen ist, hier oben wird das Festplattenlaufwerk im Storage abgelegt und in dem Falle hier gibt es einen Zusatz, der taucht hier auf als Based 102 Disk. Das ist ein sogenannter Linked Clone, also aus einer VM kann ich ein Template machen und dieses Template kann ich dann klonen auf zwei verschiedene Arten und Weisen. einmal als Link-Klon und einmal als Full-Klon. Full-Klon heißt, die gesamte Festplatte wird komplett kopiert und es sind völlig eigenständige VM, die entsteht. Der Link-Klon hat eine Basis und nur die Veränderung zu dieser Basis werden dann separat abgespeichert. Eine Frage? Das sind zwei Funktionalitäten, die gehören zusammen in dem Falle. Ja? Diese Funktionalität, die ist auch ein Spezifika innerhalb vom Ceph. Wiederum hier greift ein anderer Mechanismus. Und hier drunter sieht man jetzt, hier haben die Azubis zwei Netzwerkkarten eingebaut. Wir werden nachher noch ein Beispiel sehen, warum und wieso das so geschehen ist. Nur haben sie diese beiden Netzwerkkarten an das gleiche Switch reingesteckt. In dem Falle sollte hier nicht irgendwie Bonding oder dergleichen trainiert werden, sondern zwei verschiedene Beinchen in zwei verschiedene Netze gebaut werden. Und ja, was wir eben hier in dem Vortrag gesehen haben mit den unterschiedlichen Switches, also ich kann mehrere Switches hier in diesem System einbauen. Das ist hier das Hauptswitch, was mit Proxmox immer daherkommt, was die Verbindung auch zur Außenwelt herstellt. Alle VMs werden standardmäßig erstmal an die VMware 0 gebunden, also das ist das Grundswitch, womit Proxmox arbeitet. Und wenn ich etwas ändern möchte, so wie wir es gerade gesehen haben mit dem Gerättunnel, dann baue ich das eben ein. Was wir jetzt hier gemacht haben, damit unterschiedliche Schülerteams arbeiten können, wir haben einfach Switche angelegt, die gar keine Verbindung zu nirgendwo haben, die einfach nur da sind. Sehen wir aber gleich, was wir damit anstellen können. Jetzt hier, ich sagte gerade, das Klonen einer Maschine sieht so aus, dass ich eine VM fertig mache, so wie ich sie gerne hätte, so wie ich sie gerne verteilen möchte an alle. Zum Schluss sage ich, bau aus diesem Klon ein Template. Dieser Mechanismus friert mir diesen Klon, die VM ein, ich kann sie nicht mehr starten, kann damit eigentlich nur noch eins machen, sie klonen, sagen, auf welchem Node soll diese neue geklonte VM dann drehen, wie soll sie heißen, ich kann sie einem speziellen Pool zuordnen und hier oben kann ich sie eben auswählen, ist es ein Frühklon oder ein Linkklon. Und dann passiert das, was wir eben gesehen haben in der Darstellung mit der Festplatte. Hier drüben die weiteren Bilder. Hier ist die reine Benutzerverwaltung innerhalb des Systems. Wir haben leider noch nicht die LDAP-Anbindung hier dran. Geht auch wunderbar. Aber was hier ganz schön ist zu sehen, wenn jeder Benutzer mit dem gleichen Passwort ausgeliefert wird, kann jeder Benutzer an jeden Account ran, was suboptimal ist, was manchmal zu Störungen innerhalb der Gruppe führt. Aber die Lösung ist ganz einfach. Jeder Benutzer kann über seine eigene Benutzerverwaltung das Kennwort ändern und alle sind wieder glücklich. Und mit den Zugriffsrechten hier unten ist das im Hauptsystem der Benutzer. Dem hier hat eine, entweder ein VM oder ein Storage oder einen anderen Bereich, auf den er zugreifen darf, hat das entsprechende Recht dazu und das ist aktiviert oder nicht. Und ja, wir geben unseren Azubis VM-Admin-Rechte. Das sind schon sehr weittragende Rechte, die sie dann auf dem System nutzen können. Und sie kommen hier nochmal zurück, sie kommen auch an diese Netzwerkkonfiguration ran dadurch, was dann leider sehr suboptimal ist. Gut. Soweit der Hypervisor. Das war jetzt der Part des Software-Defined Computing. Kommen wir jetzt nun zum Software-Defined Storage. Hier haben wir das Ceph-System, was wir gebaut haben, aufgezogen. Und Ceph eben halt mit den Basisinformationen eben halt, dass ich eben halt über die Library, die Rados Library, direkt aus meiner Applikation über mehrere Programmiersprachen direkt darauf zugreifen kann. Oder über das Rados Gateway über eine REST-API mich da andocken kann oder über S3 und Swift eben halt auch die Storage nutzen kann. Was Proxmox nutzt, ist dieses RBD. Die ganzen Festplatten der einzelnen VMs liegen als als Block-Device auf dem Ceph-System. Also ich kann direkt beide miteinander verbinden und eben halt als Zusatz, ich kann auch über Ceph-FS-Filesystem eben auch direkt mit Dateien, mit Files in das System schreiben. Kommen wir später. Ja, wie ist so ein Ding aufgebaut? Diese Bubbles hier unten, das sei mal jeweils ein Node, ein Rechner, der eben mehrere Festplatten enthält, und diese dunklen Bubbles sind sogenannte Monitore in ungerader Zahl, sodass die Monitore sich nicht in die Quere kommen. Ein Teil der Monitore hat immer recht, deswegen die ungerade Zahl. Und ja, wie sind diese blauen Bubbles aufgebaut? Das sei mal hier eine Festplatte. Jede Säule stellt eine Festplatte dar mit dem Filesystem drauf und dem mit dem Object Storage Daemon, der eben dieses Speichersystem eben dann nachher zur Verfügung stellt. Wie werden jetzt die Daten verteilt? Oben kommen meine Daten an über die Crush-App und dem Zustand des Gesamtclusters werden sie in einzelnen Datenblöcke aufgeteilt und im Gesamtsystem möglichst gleichmäßig verteilt, ohne dass ich gleiche Datenblöcke auf einer Festplatte, auf einem USD oder auf einem Node habe. Also auf einer USD habe, so nicht auf einem Node, das ist was anderes, aber auf einer USD habe. Und das Schöne ist, wie man hier sieht, nehmen wir mal hier die roten und die gelben, den roten und gelben, den finde ich genau rot zweimal und gelb auch zweimal. Also hier ist Replika 2 eingeschaltet. Jedes Objekt liegt zweimal in dem System. Wunderbare Sache. Hilft mir, denn wenn sowas passiert, der hat sich verabschiedet, das war die berühmte Festplatte, von der ich vorhin sprach, sagt das System, kein Problem, denn ich habe ja nochmal so einen Block in dem System rumliegen. Sucht sich diese andere Blöcke, kopiert die sinnvollerweise so, dass nicht wieder Gleichheiten entstehen, gleichmäßig über das gesamte System. Voraussetzung ist allerdings, hier ist Replika größer 1 eingeschaltet. Also zweimal liegt jeder Datenblock im System. Heißt aber auch, wenn Sie 10 Terabyte einlasten, haben Sie nur 5 Terabyte wirklich nutzbar zur Verfügung. Ja? Also so halbiert sich mal eben der gesamte Speicher. Schalten Sie Replika 3 ein, wird es noch knapp. Machen wir mal weiter. Wir hatten eben dieses Netzwerk-Setup hier in dem Ceph-System gesehen und er sprach so nett, fand ich interessant, über mehrere Diensteanbieter hinweg ein Ceph-Cluster zu fahren. Speziell das Gesamt-Ein-Cluster zu fahren, ein und dasselbe Cluster zu fahren. Also ich würde sagen, never ever. Sie werden damit nicht glücklich. Machen Sie das nie und nimmer. Das ist nicht der Ansatz. Das Ceph-Cluster hier hat ein Cluster-Net und ein Public-Net. Und Public-Net heißt nicht, dass da ein Client wie du und ich da dran sind mit ihrem Notebook und da drauf rumfummeln, sondern da ist der Hypervisor dran. Das ist immer noch ein geschlossenes System. Ein End-User hat da so gut wie nichts dran zu suchen. Was ist hier jetzt zu sehen? Das ist ein Node, noch ein. Das sind jetzt jeweils Monitorrechner und das heißt nicht MSD, sondern MDS. Der Metadata Server, der ist eben dafür da, dass er das CephFS zur Verfügung stellt, beziehungsweise überhaupt erst ermöglicht. Clusternet ist das Netzwerk, was gebraucht wird, damit sich die Nodes untereinander ständig unterhalten können. Und im Störungsfall entsteht Terror auf diesem Netz. Also Terror im Sinne von, das Netz wird komplett ausgelastet. Und deswegen heißt es hier, so viel Muskeln, wie sie da ranschleppen können, daran zu stecken. Also Anfänge, mit denen wir begannen, war einfach Gigabit Ethernet, ja, das ging alles ganz gut. Und bis wir dann merken, okay, es geht auch anders, hatten wir auch mal InfiniBand rausgekramt, weil 10 Gigabit Ethernet für uns zu teuer war. Sag mal, InfiniBand über eBay, ähnlich schnell wie 10 Gigabit Ethernet, ist ein ganz großes Kino, aber nur für ein Zehntel des Preises oder so in etwa. Kabel sind dort deutlich teurer, Switche sind genauso teuer, Also das ist ein Thema, damit kann man sich beschäftigen, wenn alles möglichst örtlich konzentriert ist. Wir haben den Vorteil im Haus, sagte ich ja schon, wir haben 3 Kühlräume. Wir dachten uns, wir schalten Replika 3 ein, dann machen wir in dem einen Kühlraum Replika 1, in dem anderen 2 und im dritten 3. Aber die liegen so 300 Meter auseinander, diese Bereiche. Solange Infiniband zu legen, das lassen wir mal. Also sind dann doch auf 10 Gigabit Ethernet gegangen und das war dann schon eine gute Idee. Aber wie gesagt, wer da mal dran operieren kann, sollte sich nämlich mal die MTU-Leistung einer 10 Gigabit Ethernet-Leitung mal anschauen gegenüber einer DDR-Leitung Infiniband, was dort für eine MTU-Leistung angeschaltet werden kann, denn die liegt deutlich höher und dort mal irgendwie Performance-Tests machen, da gibt es Unterschiede. Das klappt im CEF-Netz, im Proxmox-Netz geht das nicht so gut. Der Corosync, der hat da, glaube ich, eine Beschränkung, was die MTU angeht, der geht bei weitem nicht so hoch. Also da funktioniert diese Nummer nicht so gut. PublicNet, müssen Sie zusehen, wen Sie da als Client dran haben, wem Sie das zumuten können. Wenn dort auch ein Infiniband machbar ist für Ihren Client, der da dran hängt, also für den Hypervisor, der auf das Storage zugreift, gut. Wenn nicht, bleiben Sie bei dem, was Sie da zur Verfügung haben. Also auch hier haben wir ein 10 Gigabit Ethernet eingebaut und fahren damit ganz gut. Ja, und das ist meine liebste Folie. Die blaue Linie ist der verfügbare Speichervolumen. Und hier oben, hier gab es irgendwie, wir hatten mal ein Jahr, 5-mal im Jahr Stromausfall. Und das in der Hauptstadt. Egal, was da auch immer passiert, jedenfalls waren 50% der Speicherleistung weg. Also jeder SAN-Admin würde sich jetzt die Haare raufen, vermute ich mal, im Dreieck springen. Und nur hoffen, dass das Backup auch sicher wieder einen Restore hinkriegt. Aber nö. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich das merkte. So viel zum Monitoring. Habe da 2-mal gegengetreten und dachte, wunderbar, Wochenende ist schnell weg. Das lebt schon, das passt schon. Ja, denkst du dir, im Laufe der Woche hatte ich wieder mal das Monitoring getestet und festgestellt, hey, ist immer noch nicht alles da. Nochmal 2-mal gegengetreten und alles war wieder da. Und keine Daten verloren. Das Ganze funktioniert natürlich nur dann, wenn die gebrauchten da oder in Betrieb verwendeten Daten immer noch deutlich kleiner sind als das, was ich an Restvolumen noch zur Verfügung habe. Sonst funktioniert auch das nicht. Aber was macht da das System? Schaltet sich ab. Bevor ich Daten verliere, schaltet sie sich ab. Ist zwar fies, ich kann nicht weiterarbeiten, aber wenn ich dafür wieder sorge, dass Plattenplatz da ist, sprich ein Node nachstecke, das Zeug skaliert wirklich, lebt es wieder. Und die Daten sind wieder da, ohne aufwendig Backup zurückspielen zu müssen. Also, so. Hier mal so ein bisschen eine Hausnummer, was wir da verarbeiten. 30 Azubis pro Klasse, 6 Klassen je Jahrgang. Wir haben 3 Jahrgänge im Haus. Ein bisschen Mathematik hier drin, ist gemein von mir, typisch Lehrer. Wir haben 7 Bildungsgänge, die wir bedienen. Und so in etwa 1 bis 3 VMs, die Benutzer, also da kommen ein bisschen Stückzahlen zusammen. Wir fahren nicht alle Benutzer und nicht alle VMs gleichzeitig. Wenn sie da auf dem System liegen und aus sind, stört es nichts und niemand, außer dass das Storage voll ist und einfach da vor sich hin eidelt. Aber man kann da mal so überschlagen, wie viel Serverleistung brauche ich eigentlich, um so eine Menge an VMs gleichzeitig zu betreiben. Bei Linux-Maschinen, bei voll virtualisierten Linux-Maschinen im KVM, kommen wir so auf 40, 60 VMs für ein Blade. Ein Blade mit 28 Core und 128 GB Hauptspeicher. Funktioniert ganz gut, der Hauptspeicher wird nicht ausgelastet. Bei Windows-Maschinen haben wir festgestellt, also eine Windows 10 unter 4 GB zu fahren, macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich dachte, sei mal großzügig und gib mir mal 2, sei mal nicht so. Aber dann wollte unbedingt jemand irgendwie Java installieren und es dauerte und dauerte. Na gut, sei nicht so geizig, also 4 und es dauerte immer noch 8 und zack, sah ich etwas, was ich vorher noch nie sah, an so einer Windows-Maschine. Das zuckte einfach. Machte fast das wie eine, so eine physische Maschine. Ich dachte, oh, das ist aber nett. Das hat mich dann gefreut. Dachte, aber dann fing ich doch an zu rechnen. Und dachte, oh, eine VM, 8 GB Hauptspeicher. Ich habe 128 GB in einem Blech drin. Ich brauche jetzt für die Gruppe hier 30 solcher Maschinen. Nee, das wollte ich lieber nicht rechnen. Da hört dann meine Mathematik auf. Aber das war dann schon interessant. Und so müssen wir hier auch so eine Balance finden zwischen dem, was nice to have ist und dem, was wir uns dann wirklich leisten oder erlauben können. Das ist dieser Punkt Service hier bei der Schulcloud. Und Service heißt hier Schulung und Betreuen der Trainer. Also das fängt eigentlich sogar noch früher an, irgendwie jemanden zu sensibilisieren, zu sagen, okay, das ist für mich ein Baby, damit setze ich mich auseinander. Und wenn Sie hier vorne stehen, als Dompteur einer Klasse, dann müssen Sie diese 90 Minuten füllen, überstehen und noch tollen Unterricht machen, Inhalte bringen. Am Ende der Stunde muss auch noch Lernleistung rauskommen, muss was gebracht haben. Da lässt sich nicht jeder drauf ein. Ein System, was für ihn unbekannt ist, was er nicht beherrscht, wo er nicht die Tricks, Tücken im Detail kennt, lässt sich nicht jeder drauf ein. Wirklich ist das schon so ein Punkt, das zu trainieren, beziehungsweise die Sicherheit zu geben, dass es stabil funktioniert und läuft. Das ist der eine Job. Der zweite Job ist, wenn Sie das Ganze jetzt für so ein Riesenhaus nicht zu zweit machen wollen, für diese fast zentrale Technik, müssen Sie auch noch Leute finden, die A, was davon verstehen und B, wissen, was Sie da tun. Und das ist dann schon richtig schwierig. Also überhaupt noch jemanden zu finden, der sich an unixoide Systeme wagt, bis sie noch was vom Netzwerk mitbekommen und dann noch einen Admin-Fähigkeiten da hat. Das ist nicht so trivial. Jedenfalls bei uns. Gut, okay. Was haben wir jetzt hier für Blech im Moment drin? In der Virtualisierung sind es momentan 4 Doppelblades. Was Sie da vorhin sahen, da waren nur 3 drin. Kommt noch eins dazu. Und es sind noch ein paar noch gar nicht verbaut. Warum können wir über diese Technik hier reden? Wir haben das große Glück gehabt, eine Firma, die uns sehr wohlgesonnen war, die ihr gesamte IT rausgeworfen hat und ausgetauscht hat und sich überlegt hat, was machen wir jetzt damit? eBay ist die eine Möglichkeit. Aber sie hatten dann eben eingesehen und gesagt, okay, es lohnt sich, das in die Schule zu geben und deswegen können wir über diese Art von Technik reden. Das Einzige, was wir mal gemacht haben, wir haben uns einen großen Core-Switch gekauft, wie man hier sieht, und der hat auch schon eine Menge gebracht. Die Top of the Racks hier, das sind auch wieder Sponsoring, die auch geschenkt wurden. Und wir sehen hier auch noch unsere Erstausstattung. Die Labs sind laufen zum Großteil noch mit Fast Ethernet und sind mit Gigabit Ethernet im Backbone angeboten. Also könnte man ja sagen, okay, da ist nur eine 10er Leitung dran. Nee. Da sind wir erst dran, so langsam die Labs dann nach und nach umzustellen, sodass die dann entsprechend angebunden sind. Nochmal? Das sind so pro Lab, na, ich sag mal, die größten Labs haben 30 Clients. Alle Schüler, die? Ja. Also nicht alle und nicht gleichzeitig. Wir haben auch reine Unterrichtsräume mit Kreidetafel. Aber viele Lehrer sind bestrebt oder viele Kollegen sind bestrebt, in PC-Räume zu gehen und die sind sehr, sehr begehrt und andere Form von Unterricht. Ja, hier mal, wie wir es aufgebaut haben. Wir haben wirklich hier, da sieht man so ein Storage-Blade, der Haken an dem, erstmal zu Ende, und hier diese Doppelblades und so haben wir das auch aufgeteilt. Ein Teil davon ist das Ceph-System, das andere Teil ist eben der Hypervisor. Hinten drin stecken Flex-10-Module, darüber kommunizieren die eben halt intern sehr schön und auch hier ist eben halt für die Maschinen soweit die InfiniBand-Technik eigentlich da, aber, und das ist die zweite Technik, die wir verwenden, oh, die 5er ProLiant-Maschine, haben auch schon ein paar Tage hinter sich, da haben wir die eher weniger ans InfiniBand mit angebunden, weil wir dann doch anfing, Platzprobleme zu bekommen. Und Strom und Kälteleistung sind dann auch schon so ein richtiges Thema. Denn wenn wir hiervon zwei Maschinen oder zwei solche Blade Center gleichzeitig anschalten, müssen wir auch dafür sorgen, dass das, was aus dem Strom zu Wärme produziert wird, das Ganze wieder zur Kühlung oder zur Kälte wieder produziert wird, auch wieder über Strom. Also wir stecken hier in solche Maschinen zweimal den Strom rein, einmal zum Heizen und einmal zum Kühlen. Ja, hier steht noch Journal auf SSDs, das mache ich nicht mehr. Hier kann man eben halt sehr schön sagen, okay, die rechten SSDs, die nicht Betriebssystem sind, sind alle für Storage zur Verfügung. Und wenn wir alle SSDs zusammenschalten in einem Pool innerhalb des Ceph-Systems, können sogenannte Pools definiert werden. Und ich kann sagen, OSD 1, OSD 3, OSD 6 und OSD 9 bilden einen Pool. Und diese vier OSDs, die ich genannt habe, sind nun mal halt dann SSDs. Somit habe ich dann dort einen sehr schnellen Pool, der vielleicht für sehr schnelles Datenhandling da ist. Und die Spindeln, die sind von mir aus ein anderer Pool, der dann eben für nicht ganz so schnelles Datenhandling da ist, aber immer noch hinreichend genug schnell ist. Somit kann man dort auch sehr schön operieren. Geschwindigkeit im Ceph-System, der hat es hier gerade mit zwei OSDs vorgeführt und so schön verteilt alles. Je mehr Nodes und je mehr OSDs, nicht pro Node, sondern im Gesamtcluster, desto schneller wird Ihr System. Es gibt relativ bald eine Deckelung, irgendwie, ich glaube bei 100 Nodes ist irgendwie so der Deckel drauf, da merkt man keinen signifikanten Performance-Schub mehr, wenn alles im Hintergrund mit dem Public und dem Cluster-Net richtig läuft, hat man dort gewonnen. Also hier nur ein kleiner Hinweis, verwenden Sie nicht große Festplatten und wenige, sondern lieber etwas kleinere, dafür desto mehr. Also nicht 8 Terabyte und davon nehme ich 5 Stück und macht 40, sondern lieber 40, 1 Terabyte, davon haben Sie mehr, was Performance angeht. So, jetzt würde ich ganz gerne mal zur Anwendung kommen. Ich sagte, wir trainieren eben halt die Azubis in der Linux-Zertifizierung oder wenn sie dann irgendwie ihre Zertifizierung haben, an Linux-Systemen und verwenden eben halt diese virtuellen Maschinen. Und eine Aufgabe, dachten wir uns, ist vielleicht aus der Praxis und vielleicht irgendwie aus Ihrem Arbeitsalltag, na gut, dann haben Sie da so ein Blade Center, sind 16 Maschinen drin, dann sagen wir, betankt doch mal bitte alle 16 Maschinen gleichmäßig und möglichst schnell. Uns fiel erstmal als Aufgabe nichts anderes ein, das macht er eben halt mit einer unbeaufsichtigten Installation, da soll ein Debian drauf und ja, das Setup sieht dann so aus. Drei Azubis arbeiten zusammen, jeder Azubi hat eine VM und dieses Team bekommt ein, was ich vorhin sagte, ein Switch zugeordnet, ein virtuelles Switch. Ende vom Lied ist, hier oben ist dieses Zentralswitch von dem Virtualisierer, sagt er, jede VM hängt eigentlich an diesem Switch dran mit ihrer Netzwerkkarte. Also eine VM bleibt an dem Zentralswitch dran. Dann wird eine zweite Netzwerkkarte dieser VM zugeordnet, aber diese zweite Netzwerkkarte soll nicht da oben ran, sondern hier ran, an das Teamswitch. Und, naja, ein anderer baut seine Netzwerkkarte von da oben, seine Verbindung von da oben aus und steckt die dort ran und zack, schon können, entsprechend wenn sie konfiguriert sind, beide miteinander reden, innerhalb eines kleinen Teams. Gut, was ist hier zu tun? DHCP, Pixieboot, TFTP, Image Deployment und nachher noch eine Precede-Datei erstellen und dann ein bisschen noch IP-Tables, kamen da auch noch rein und dann sollte diese Maschine eben halt diese Maschine füllen. Also das war so die exemplarische Abbildung, wie kann ich jetzt so ein Blade Center betanken. Als wir damit anfingen, also die Azubis, wenn sie zum ersten Mal die Aufgabe sehen, gucken sie immer, es wird immer ganz still und ganz ruhig. Denken wir, maximale Überforderung, das wird nichts. Nach 4 Doppelstunden, also eine Stunde hat 90 Minuten bei uns, sind sie dann alle ganz happy, weil es funktioniert. Sie merken, das Ganze lässt sich in handhabbare Scheiben zerschneiden. Ich kann diese Scheiben irgendwie abgegrenzt aufbauen und überprüfen und sie bauen aufeinander auf und sie haben Erfolgserlebnis dabei. Finde ich dann auch mal ganz schön, wenn dann zum Schluss jemand sagt, der sonst mit Linux irgendwie nichts am Hut hat, boah, jetzt verstehe ich mal so langsam was. Und warum haben wir das nicht schon viel früher gehabt? Treibt uns immer mehr dazu zu sagen, wir versuchen ähnliche Setups zu bilden, um dann eben das Interesse mehr und mehr am System zu wecken. Wie viel Zeit habe ich noch? 5 Minuten? Gut, kriege ich hin. Okay, zweites Szenario, dafür habe ich jetzt keine Folie, einfach einen Standard-Desktop zu deployen. Ich sagte ja vorhin, diese Virtual Desktop Infrastructure. Hauptspeicher ist dort ein Thema. Und wenn die VM direkt über den Remote Desktop herangezogen wird, kriegen manche Clients nicht mehr mit, ob sie nur lokal oder virtuell arbeiten. Und das finde ich dann auch immer sehr schön. Wie gesagt, Abschätzung, wie viel Leistung braucht mein Node, mein Server, mein Virtualisierungsserver eben halt für die ganzen VMs, die ich brauche. Und jo. So ein bisschen Gegenüberstellung Pro und Contra. Jetzt Software-Defined Computing. Das Proxmox-System, was er hier schon sagte, ist total easy zu installieren, relativ leicht. Ich würde nur sagen, machen Sie es einfach mal. Nehmen sich, wenn Sie Spaß haben, nehmen Sie sich ein Eisen. Wenn Sie Spaß haben, nehmen Sie sich eine VM. Dann aber erwarten Sie nichts und denken Sie an den Punkt nächste Virtualisierung ist dann auch wieder so ein Thema. Geringe Einstiegshürde, es geht doch relativ schnell, man kommt schnell zum Erfolg. Lässt sich auch einfach konfigurieren, leichte Storage-Anbindung, Netzwerk geht auch erstmal ganz gut. Und was ich jetzt hier bei der Vorbereitung für den Vortrag gesehen habe, es gibt jetzt auch einen Massenaktionsknopf. Hey, ich kann 100 VMs gleichzeitig starten, den habe ich immer gebraucht, den Knopf. Tolle Sache. Ja, geringe Display-Performance, hatte ich vorhin schon gesagt. Das Cluster-Management hierbei ist manchmal tricky. Also wer sich mit CoroSync ganz gut auskennt, hat damit kein Problem, sicherlich. Mal so ein Node rauszunehmen, mit dem Schlüsselmanagement so ein bisschen zu zaubern und ein Node wieder reinzubringen, kann schon eine Herausforderung sein. Und Massenaktionen, hier habe ich es nochmal, für Gruppen und Pools, die Benutzer sind in Gruppen organisiert und die VMs in Pools organisiert, ist so noch nicht abgebildet worden. Aber ich glaube, das ist eine Schönheitsgeschichte. Man kann eigentlich damit leben. Ja, hier mal Software-Defined Storage. Mehr Platten können gleichzeitig ausfallen, also es ist wirklich so. Unser Cluster stand aus 9 Nodes, glaube ich, und mal einfach so ein Node mit 7 Festplatten abgezogen, zuckte das System irgendwie 3 Minuten lang, baute nochmal 4 Minuten ein Rebalancing auf, danach war alles wieder schick. Ruhe auf dem Clusternetz und es arbeitet einfach weiter. Den Node wieder netzwerkmäßig rangesteckt, das schluckte kurz, zack, Rebuild lief, fertig und alles war wieder da. Also mehrere Platten heißt auch mehrere Nodes können gleichzeitig ausfallen. Filesystem ohnehin nicht. Wir reden hier über blockbasierte Systeme und nein, machen Sie nicht. Und was sehr, sehr schön ist, skaliert einfach nach oben, auch nach unten. Geht beides. Problemfrei. Und jetzt habe ich hier geschrieben, Replika 3 beruhigt. Ich kann Ihnen gleich sagen, ich habe mal das System kaputt bekommen. Ich war immer der Meinung, ein Ceph-System kriege ich nicht kaputt, kriege ich nicht kaputt, fertig, auch hardwaremäßig, durch Hardware-Einflüsse. Aber ich habe es jetzt geschafft, durch Speicherplatzmangel habe ich die Replika von 3 auf 2 runtergesetzt. Durch Speicherplatzmangel habe ich die Replika von 2 auf 1 runtergesetzt. Und jetzt dürfen Sie keinmal raten, was jetzt passiert ist. Es ist eine Festplatte ausgefallen. Ja, aber was nichts zum Lachen ist, die Objekte werden in sogenannte Placement Groups eingepackt und die im gesamten System verteilt. So, jetzt haben Sie also nicht so viele Placement Groups da drin, aber fast in jeder Placement Group ist irgendwie ein Teil eines Objektes drin und die sind im gesamten System verteilt. Mit 100%iger Sicherheit sind alle VMs davon betroffen, denen jetzt ein Stück Datum fehlt und das war's. Und ich stellte mich immer hin und sagte, das ist eine sichere Lösung, RAID 5 kannst du vergessen. Jetzt habe ich es selber kaputt gemacht. Also bitte merken, never ever. Wenn Sie mit Replika arbeiten, nicht auf 1 gehen. Never ever. Ja, das ist kein Modell für das Ceph-System. Ja, Datenverluste ja, hatte ich gerade und ja, super flexibel. Mit dem Aufbau, ja, das ist ein bisschen tricky. da muss man ein bisschen was tun oder auch so ein bisschen wissen, was man da tut. Verwaltungsaufwand auch, bla bla bla. Performance, da auch immer ein bisschen berücksichtigen, Datendurchsatz, also wie dick ist meine Tube und wie schnell gehen jetzt meine Daten durch die Tube durch. Also Latenz ist da so ab und zu das Thema. Und auch wenn ich Replika 3 habe, heißt das nicht, dass ich kein Backup machen muss. Das soll jetzt hier nicht unbedingt als Nachteil zu empfinden sein, sondern nur als Merker. Und ich habe jetzt hier für dieses für das Netzwerk, da wollte ich jetzt nicht so extrem tief drauf reingehen, weil da fehlen auch bei uns noch ein paar Ansätze für Setup. Da, schade, dass er jetzt schon los ist. Brauche ich ihn nämlich nochmal, habe ich noch ein paar Fragen. Oder wenn hier bei Ihnen jemand da ist, der sich da gut auskennt, wäre ich da auch sehr dankbar. Also ich habe auch eine Frage. Ja, so viel dazu. Bleibt einfach ganz unten, wenn alles läuft, sind alle happy, finde ich immer gut, freut sich auch alle. Hier noch eine Sache, eins in eigener Sache, wer uns, wie gesagt, wir machen das alles in Eigenarbeit, in freiwilliger Leistung, das ist unser Hobby, könnte man fast sagen, wir sagen immer dazu, das, was wir nicht selber erarbeitet haben, können wir nicht leicht transportieren, sprich den Job irgendwie weitergeben an die zukünftigen Admins. Wer uns da unterstützen will, sei es über Hands-On, sei es wie über Hardware uns auch schon etliche unterstützt haben oder wie auch immer über monetäre Sachen, kann das über unseren Förderverein tun. Und ja, ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
Ja, Christian, danke schön. Ich bin beeindruckt, was ihr euren Schülern alles beibringen könnt auf die Weise. Also hätte ich so nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen.
Also was immer interessant ist, die Schüler murren, oh, was ist denn scheiß Technik hier und. Ich meine, wisst ihr, wir stellen uns erstens hin, machen den ganzen Wusel, dann ist hinter uns auch noch der Kühlschrank oder Kühlraum und über eine Glaswand abgetrennt, da steht der ganze Krempel und ihr kriegt jetzt den Job, den Arbeitsauftrag, mit dem, was ihr hier vorfindet, mit null Budget, das jetzt zu optimieren. Das ist immer genau das gleiche wie jetzt auch. Totstille. Da murrt keiner mehr. Ja, das ist natürlich fies, ich weiß das, die reagieren immer alle gleich. Aber was soll's, wenn mir die Hände gebunden sind, versuche ich das Beste draus zu machen. Und das ist mein Approach eben halt in diesem Punkt. Und und dann fängt es meistens an, dann doch Spaß zu machen.
Hat noch jemand Fragen?
Fragen.
Zum Vortrag. Dann.
Ich kann mich dem nur anschließen, dass ich erstaunt bin, was in Schulen so machbar ist. Und die Frage geht sozusagen ein bisschen in die andere Richtung. Ich komme aus Sachsen-Anhalt und da haben wir ja schon einen Vorvertrag mit Microsoft gemacht und so weiter, wegen dieser Standardprodukte, so wie in München. Wie kommt es, dass ihr so anders seid? Wer sind eure Kundschaft?
Ich rede jetzt nicht von einer Sitzung, die ich vorletzte Woche erlebt habe, wo es um die Umstellung auf Office 365 ging und den Ermixer dahin zu ziehen. Also wir sind nicht so viel anders. Wir sind weiterhin sehr Microsoft-lastig und wir erlauben uns halt hier im Edu-Bereich eben halt über Mass Deployment das zu nutzen. Wir haben auch eine VMware im Haus und das machen wir eher im Department bzw. im Service-Bereich, weil ich glaube für 100 VMs, die möglich sind, müssen wir irgendwie 3.000 Euro auf den Tisch legen. Und wenn wir mal hier 600 VMs oder noch mehr VMs deployen wollen und das mit eigenem Schweiß irgendwie bezahlen müssen, versuchen wir diesen Weg zu gehen. Also ich kann Sie da nur motivieren, das zu machen. Also wir haben das auch so ein bisschen jetzt separiert. Wir haben gesagt, okay, die VMware-Nummer, die wird für andere Systeme genutzt und in die Bildung nehmen wir eben halt die Open-Source-Sachen rein. Ja, viele sind ganz froh, dass wir das machen können. Wenn Sie sehr Microsoft-driven sind, ist die Frage, wer das im Haus macht. Deswegen habe ich diesen Humanfaktor damit reingeschrieben. Das, was ich kann, kann ich nur machen. Wenn ich von Microsoft keine Ahnung habe, lasse ich das lieber. Wenn ich schon so einen riesen Schmerzbrocken vor der Nase habe und schon mich mit Linux-Systemen auskenne, dann mache ich lieber dann das, als dass ich noch Microsoft mehr antue und noch die Technologie antue.
Kein höheres Ziel, nur die Ordnung.
Ja, das ist von uns kommt und wir werden, man lässt uns den Freiraum. Wir dürfen eben halt uns da ausprobieren und sogar, wir werden unterstützt, also sprich, da wird Geld auch in die Hand genommen und investiert.
Ja. Hier noch ein Beitrag. Also auch von mir totaler Respekt dafür. Ganz kurz zum Thema Microsoft, keine Frage. Ich bin Externer auch in Berlin in der Schule und habe die gerade komplett auf Linux umgestellt. Ich weiß, dass auch diese Schule diverse Anrufe von Microsoft-Vertretern bekommen hat, ob man denn nicht migrieren wollte und ob alles so rund laufe und mit einem Sonderangebot nach dem nächsten. Also die sind da schon gut hinterher, wenn die davon spitz bekommen, auch dort sich selber dann wieder zu platzieren. Das nur so am Rande erwähnt.
Also das muss man wissen. Ich meine, auch bei uns ist das so. Die Microsoft-Produkte, die sind in der Bildung. Also wir brauchen das auch. Die 1000 Notes, das sind alles Windows-Maschinen. Da müssen wir auch die Lizenzen letztendlich bezahlen. Und dafür gibt es ein Education-Paket, also ein Bundle, Unlimited License sind da drin. Und darüber können wir eben halt das legal absichern, sonst geht das gar nicht. Sonst würden wir ja, kann jeder kommen und sagen, hey, hier, wo ist die Lizenz? Und schon machen wir den Laden zu, das geht so auch nicht mehr. Also, ja, das kenne ich auch aus einem anderen Bereich. Und das ist eine persönliche Sache und wie gesagt, wenn die Schulleitung dahinter steht und sagt, hier könnt ihr gerne machen, schaue ich mir gerne an, zeigt mir auch, was er da macht und wenn es erfolgreich ist und wir auch diversifiziert die Ausbildung machen können. Wir lassen in den VMs Microsoft Server 2016 drehen als Server und bauen eine AD da drin auf, genauso wie wir eine Samba AD aufbauen daneben. Ja, also dass wir beide Welten dann auch innerhalb der VM zeigen. Ja.
Gut, wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, dann herzlichen Dank nochmal und schönen Abend noch.